Die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Die Frage, die sich die Wochenshow der Geldmeisterin diese Woche stellt, lautet: Wieso kann die japanische Börse jetzt nach 35 Jahren nach dem Crash erstmals wieder den Höchststand von damals 38.915,87 Punkte knacken und der Nikkei 225 zeitweise auf über 40.000 Punkte klettern? Und wieso hat das Ganze eigentlich 3,5 Jahrzehnte gedauert? Zur Erinnerung, 1989 brach der heißgelaufene japanische Aktienmarkt und der japanische Immobilienmarkt zusammen. Damals wurden Markttransparenz in Japan nicht gerade groß geschrieben, die verärgerten ausländischen Investoren zogen reihenweise ihr Geld ab. Jetzt ist das ausländische Kapital zurückgekommen. Der schwache Yen verhilft exportorientierten Werten wie Honda, Toyota, Nissan oder Nintendo zu einer hohen Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen agieren teilweise staatlich verordnet, anlegerfreundlicher, lassen sich in die Bücher schauen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Japan von der China-Skepsis der westlichen Industriestaaten profitiert und vermehrt Kapital in Asien von China nach Japan fließt. Kann das so weitergehen? Ich habe mich auf dem Fonds-Professionell-Kongress bei den Experten umgehört und die meinen, ja. Denn wenn erst einmal eine Marke gerissen ist, sei viel Platz nach oben. Und wer hätte schon gedacht, dass der Nikkei-Index auf die sehr hohen Niveaus der 80er Jahre überhaupt wieder zurückkehrt? Übrigens, die Stammhörerinnen der Geldmeisterinnen erinnern sich vielleicht an die Geldmeisterin-Folge von ungefähr vor 3 Jahren mit Investmentlegende Jim Rogers, der schon damals erzählte, dass er stark in japanische ETFs investiert ist. Nicht, weil er von Japan und der alternden Bevölkerung und der Wirtschaft überzeugt ist, sondern weil sie sehr günstig seien und weil er weiß, dass der Staat den Aktienmarkt stützt und notfalls auch interveniert und die Kurse der ETFs mit japanischen Aktien hochhält. Ja, und das macht Japan weiterhin. In den Shownotes, dem Text zu dieser Folge, findest du übrigens den direkten Link zu Jim Rogers Folge vom März 2021. Dennoch lauern meiner Meinung nach in Japan Gefahren, nämlich diese beiden. Zum einen sind die Bewertungen schon recht stolz. Zum anderen könnte die japanische Notenbank dann doch ihre noch sehr tiefen Leitzinsen, die bei minus 0,1% derzeit liegen, erhöhen und einen stärkeren Yen den exportorientierten Aktien doch noch schaden. Alles Gute, liebe Geldmeisterinnen, wünscht euch zum Weltfrauentag Julia Kistner, die euch Folgendes sehr ans Herz legen möchte. Bitte, bitte legt euer Geld an, auch wenn ihr weniger habt oder gerade deshalb, weil langfristig Aktien im Vergleich zum Sparbuch mindestens ein Drittel mehr Vermögen bringen und Aktieninvestments auch keine Hexerei sind. Ihr müsst es nur tun. Statt einem Sparbuch solltet ihr einfach ein Aktien-ETF-Sparplan eröffnen, in den ihr monatlich einen bestimmten gleichen Betrag in einen oder mehrere breit gestreute börsengehandelte Indexfonds, sprich ETFs, investiert. Wenn ihr auch nur 50 Euro Monat für Monat in einen globalen Aktien-ETF einbezahlt und ihr auch nur von einer moderaten Aktienrendite von 6% ausgeht, was durchaus realistisch ist, der S&P 500 hat 11% in den letzten 10 Jahren gemacht, der Eurostoxx 607%, dann habt ihr nach 10 Jahren 8.165 Euro zur Verfügung, nach Kästabzug allerdings nur 7.494. Nach 20 Jahren hat man ein Vermögen von 22.790 angespart, nach Käst sind es 18.970 und nach 30 Jahren habt ihr einen Vermögensstock von 48.980 Euro gesammelt mit 50 Euro Ansparen pro Monat. Ja, nach der Käst ist es leider nur 36.530 Euro. Das zeigt, dass Zeit viel, viel Geld ist. Je länger man anspart, desto mehr wirkt sich der Zinseszinseffekt aus, also die Wiederveranlagung der Zinserträge, und desto leistbarer ist die Rate, die man ansparen muss. Denn wenn ich etwa erst mit 50 Jahren mit dem Pensionssparen anfange und statt, dass ich schon 30 Jahre lang spare und dann halt auch nur 10 Jahre anspare bis zum 60. Lebensjahr, muss ich schon 300 Euro statt 50 Euro monatlich weglegen und in meinen Sparplan einbezahlen, um auf dasselbe Vermögen, also knapp 49.000 Euro, zu kommen. Genug gearbeitet? 49.000 Euro sind schön, aber bei Weitem natürlich nicht genug, um dann mit 60 Jahren bis ans Ende seines Daseins große Sprünge machen zu können. Das bringt mich zur Frage, habt ihr eigentlich schon genug gearbeitet bzw. euer Geld für euch genug arbeiten lassen, um von euren Ersparnissen ein Leben lang gut zu leben? Liebe Grüße an die Gen Zs. Das wird sich bei euch in der Regel noch nicht ausgehen, denn zu gerne wird die Höhe und die Dauer der Veranlagung unterschätzt, die man benötigt, damit auch ein ausreichendes Vermögen zusammenkommt. Nehmen wir an, wir sind beispielsweise 56 Jahre alt und würden uns gerne schon vom Berufsleben mit unserem sauer angesparten oder auch geerbten Vermögen von 300.000 Euro frühzeitig verabschieden. Wir gehen dabei von einer restlichen Lebenserwartung von noch 30 Jahren aus, also einem Alter bis zu 86 Jahren, wiederum von einer Rendite der Ersparnisse von 6% pro Jahr und einer Kapitalertragssteuer auf die Erträge von 27,5%. Was glaubt ihr, wie viel ich mir von den 300.000 Euro monatlich entnehmen kann, damit sie am Lebensende aufgebraucht sind? Knapp 2.300 Euro pro Monat. Bei 49.000 Euro könnte ich mir monatlich gerade einmal 341 Euro entnehmen und hätte auch hier noch nicht den Kaufkraftverlust durch die Inflation berücksichtigt. Auch von Dividenden lässt sich schwer leben. Wer sein Vermögen gar nicht erst aufzehren möchte, sondern nur von den Ausschüttungen der Unternehmen fürstlich leben möchte, der muss schon Warren Buffett heißen. Dessen Beteiligungsholding Berkshire Hathaway hat von seinen Unternehmen in dem letzten Jahr 5 Milliarden US-Dollar an Dividenden kassiert. Aber für derart hohe Ausschüttungen muss man natürlich auch schon ein milliardenschweres Anlagevermögen besitzen. Die Bilanzsumme seiner Beteiligungsholding belief sich übrigens im Vorjahr auf 1.070 Milliarden US-Dollar. Aber selbst wenn man sich nur 1.000 Euro pro Monat an Dividenden ausbezahlen lassen möchte, braucht man bei einer stolzen Dividendenrendite von 5%, das ist die Dividende im Verhältnis zum Aktienpreis, bereits zuvor einen veranlagten Kapitalstock von 240.000 Euro. Bei einer Auszahlung von 2.000 Euro pro Monat brauche ich schon 480.000 Euro, die ich in Dividendenaktien stecke. Und dabei sind Dividenden ja nicht einmal garantiert. Sie können je nach Wirtschaftsjahr stark schwanken und wie zu Covid-Zeiten auch ganz gestrichen werden. DAX, die Dividende macht den Anstieg. Apropos Dividenden, der DAX kletterte am Donnerstag auf knapp 17.850 Punkte und erreicht damit ein neues Allzeithoch. Das ist schon richtig und schön, nur man darf nicht vergessen, dass der DAX im Gegensatz zum S&P 500, Eurostoxx 600, dem Schweizer SMI, dem britischen FTSE oder auch dem österreichischen ATX und auch im Gegensatz zu fast allen anderen Leitindizes kein Kurs, sondern ein Performance-Index ist, soll heißen, er bildet nicht nur die Kursentwicklungen der Unternehmen ab, sondern auch die Erträge aus den Dividenden. Und langfristig geht über die Hälfte der DAX-Performance auf reinvestierte Dividendenerträge zurück. Die durchschnittliche Performance des DAX lag im Schnitt bei 8,6%, die des mit anderen internationalen Indizes vergleichbaren Performance des reinen DAX-Kursindex nur bei 5,37%. Und ohne Dividenden hat der DAX-Index in den letzten 3 Jahren in Summe gerade 13,4% statt 27% zugelegt. Nicht gerade rekordverdächtig. Aktienrente für Deutschland. Ja, und wenn wir schon bei Deutschland sind, das deutsche Pensionssystem retten wird wohl die Aktienrente vulgo Generationenkapital, auf die sich die deutsche Bundesregierung diese Woche geeinigt hat, nicht. Aber es ist schon einmal ein guter Anfang für eine teilweise kapitalmarktgedeckte Altersvorsorge. Die deutsche Bundesregierung kauft jährlich durch neue Schuldenaufnahme für 10 Milliarden Euro Aktien, um mit den Erträgen die explodierenden Rentenzuschüsse aus Steuermitteln ab 2035 einzubremsen. Bis dahin will man 200 Milliarden Euro angespart haben. Übrigens, liebe Österreicherinnen, wir sind davon noch meilenweit entfernt, auch von kästfreien Pensionssparen. Aber ihr könnt zumindest schon einmal meine Petition für die Steuerbefreiung einer privaten Mindestvorsorge bei langer Behaltedauer unterschreiben. Das würde mich sehr freuen. In den Shownotes zu dieser Folge, also dem Beipacktext, findet ihr den direkten Link zur Petition, die uns doch alle angeht. Danke für eure Unterstützung. Aktien aus der zweiten Reihe. Auf die Politik ist jedenfalls kein Verlass. Aber wie kann man am besten selbst sein Vermögen vermehren? Ich dachte, da frage ich doch einmal Peter Möchter, Fondsmanager von Templeton Growth, eines der berühmten und großen Fonds der Welt. Der meinte, er schaut sich bei der Auswahl des Investments nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur einem Jahr an, wenn doch die angepeilte Behaltedauer der Aktien 5 Jahre beträgt. Für jede Aktie schätzt sein Team daher ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten 5 Jahre. Man verfolge eine dynamische Value-Strategie, soll heißen, Wachstum und Qualität sind wichtig, aber nicht zu jedem Preis. Notfalls warte man auf Korrekturen oder schaue sich die interessanten Mitbewerber in der zweiten Reihe an. Als Beispiel nennt Peter Möchter den Agrartech-Wert John Deere, der schon sehr, sehr teuer ist, aber wo es immer wieder günstige Einstiegsgelegenheiten gibt. Und er bevorzugt da die CNH-Gruppe, ein spannender Agrotech- und Baumaschinenproduzent, den es noch günstiger gibt. Ein weiteres Investmentbeispiel wäre Rolls-Royce, die nicht nur diese wunderschönen Autos produzieren, sondern auch Triebwerke für die Flugzeugindustrie. Man habe Rolls-Royce in der Covid-Zeit, als die Reisetätigkeit total einbrach, sehr günstig erwerben können, was sich jetzt auszahlt. Ein weiteres Beispiel für Templeton ist die Kaufhauskette Target, die man statt Walmart erworben hat, was sich durchaus auch ausgezahlt hat. Target hat erst Anfang dieser Woche prächtige Zahlen hingelegt. Der Ertrag pro Aktie von Target, also 2,98 $, hat im Vorjahresvergleich um 60% zugelegt. Das ist 20% mehr, als die Analysten noch gerechnet haben. Der Konzern konnte die Margen deutlich ausweiten. Chapeau! Möchter hat auch die Zahl der Positionen im Fonds auf rund 50 mehr als halbiert, hat sich vor allem von vielen wachstumsschwachen Banken getrennt. Mehr über die neuen Investmentstrategien des Templeton Growth Fonds Managers in der neuen Podcast-Folge der Geldmeisterin am Sonntag. Ich hoffe, wir hören uns. Servus, sagt Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.